Thema von heute bei Fact Eyes ist ganz ein spannendes Thema, das bis heute leider noch nicht aufgeklärt gekommen ist. Und nicht zuletzt aus der Tatsache heraus ist das Thema wahrscheinlich weiterhin so bekannt. Eine grausame Mordserie versetzt im Herbst des Schreckens das Londoner East End in panische Angst. Ein unbekannter Serienmörder geht um und ermordet 5 Prostituierte auf grausamste Art und Weise. Spätestens jetzt ist allen klar, um wer es sich heute dreht hier bei Fact Eyes. Es ist der ominös berühmte Jack the Ripper. Die Identität von Jack the Ripper ist bis heute unklärt. Die meisten Informationen hat man erst in den letzten 20 Jahren dank unermüdlichen Ripperologen überkommen. Sie haben etwas geschafft, was der damaligen Polizei nicht gelungen ist, nämlich den Nebel von der Ereignisse vom Jahr 1888 zu lichten. Heute bringen wir also Licht in den Fall Jack the Ripper. Ich habe
hier wie Fact Eyes.
Das Thema von heute bei Fact Eyes ist ganz ein spannendes Thema, das bis heute leider noch nicht aufgeklärt gekommen ist. Und nicht zuletzt aus der Tatsache heraus ist das Thema wahrscheinlich weiterhin so bekannt. Eine grausame Mordserie versetzt im Herbst des Schreckens das Londoner East End in panische Angst. Ein unbekannter Serienmörder geht um und ermordet 5 Prostituierte auf grausamste Art und Weise. Spätestens jetzt ist allen klar, um wer es sich heute dreht hier bei Fact Eyes. Es ist der ominös berühmte Jack the Ripper. Die Identität von Jack the Ripper ist bis heute unklärt. Die meisten Informationen hat man erst in den letzten 20 Jahren dank unermüdlichen Ripperologen bekommen. Sie haben etwas geschafft, was der damaligen Polizei nicht gelungen ist, nämlich den Nebel von der Ereignis vom Jahr 1888 zu lichten. Heute bringen wir also Licht in den Fall Jack the Ripper. Ich habe hier bei Fact 1 am Mikrofon für euch, wie ging der David Ebischer. Heute also mit dem Jack the Ripper, was zu Deutsch gleich viel bedeutet wie Jack der Aufschlitzer. Das ist sein Pseudonym von einem mutmaßlichen Serienmörder, der zwischen August und November 1888 eben im East End von London vermutlich 5 Prostituierte ermordet und 4 von den Opfern verstümmelt hat. Der Täter ist nie gefasst gekommen, wie ich gesehen habe, und bis heute wird über seine wahre Identität spekuliert. Wer da dahinter könnte sein oder wer aus Tatverdächtigen in Frage gekommen ist, das hören wir heute alles in dieser Sendung. Der Name Jack the Ripper stammt aus einem Brief, der während der Mordserie anonym an Central News Agency geschrieben gekommen ist. Darin gibt der Verfasser vor, der Mörder zu sein, sprich der Jack the Ripper zu sein. Die Legende um die Rippermorde entwickeln sich zu einem komplexen Durcheinander aus wissenschaftlichen, historischen Forschungen, Verschwörungstheorien und volkstümlichen Erzählungen. Aufgrund von der fehlenden Identität des Täters sind später von Schriftstellern, Geschichtsforschern und vor allem von Amateuren eine grosse Anzahl von Personen verdächtigt gekommen. Zeitungen, deren Auflagen, die während der Zeit gestiegen sind, haben sich im Täter gewidmet, seine Taten und den Fehlschlägen von der Polizei fortlaufend ausdehnte Berichte geliefert. Teilweise hat der Täter nur wenige Minuten vor der Entdeckung von seiner Tat können entkommen. Ein bisschen allgemein zu diesen Fällen. Die Opfer waren Frauen, die ihnen Einkünfte durch Gelegenheitsprostitution bestritten haben. Die typischen Rippermorde sind an öffentlichen Plätzen verübt gekommen, was zusätzlich eben für Spekulationen Raum gibt. Der Opfer ist Kela oder die Halsschlagader durchgeschnitten kommen. Anschliessend sind an vielen Leichen Verstümmelungen vorgenommen gekommen, insbesondere am Unterleib. Mehrere Opfer sind sogar innere Organe entnommen gekommen. Die ja seit einigen Jahren bei den meisten Autoren gängige Annahme, die Opfer seien vor dem Kehlschnitt stranguliert gekommen, um sie zum Schweigen zu bringen, ist aufgrund fehlender Strangulations- oder Würgemerkmal und Anzeichen umstritten. Ebenso fehlen Hinweise auf typische Abwehrverletzungen. Aufgrund von der Art der zugefügten Wunden ist vermutet gekommen, dass der Täter anatomisches oder chirurgisches Wissen besessen hat oder sich aufgrund von seinem Beruf, etwa wie ein Metzger oder Kürschner, im Umgang mit Messer auskennt hat. Auch diese Annahmen sind allerdings umstritten. Da dort sind in den Elendsviertel, Aldgate, Spitalfields, St. George in the East und Whitechapel, wo bis zum East End und dem angrenzenden Stadtteil von der City of London gehört haben. Dort war die Gewalt zwar nicht ungewöhnlich gewesen, jedoch gibt es nur selten Morde bis zu diesem Zeitpunkt. So verzeichnet die offizielle Statistik beispielsweise für das Jahr 1887 keinen einzigen Fall von Mord oder Totschlag in Whitechapel. Allerdings muss auch diese Statistik mit Vorsicht behandelt werden, denn auch in diesem Jahr ist ein Mord aktenkundig geworden, nämlich der Mord am Israel Lipskiss, ein Block von der Burner Street entfernt. Mit der Tötung von der Emma Smith hat 1888 die Welle von Gewaltverbrechen an Frauen im East End, hauptsächlich in Whitechapel, also stattgefunden. Die Polizei hat Probleme gehabt, die Morde von Jack the Ripper von anderen Tätern zu unterscheiden. So ist es bis heute strittig, ob Elizabeth Stride und Mary Jane Kelly Opfer vom Ripper gewesen sind. Weitere mutmaßliche Opfer könnten außerdem noch Martina Tabram, Dallas McKenzie und Francis Coles gewesen sein. Während der Ermittlungen hat die Polizei hunderte Briefe zugeschickt bekommen, die angeblich vom Mörder sollen stammen. Deren Echtheit ist aber bis heute umstritten. Der Vorsitzende von einer lokalen Bürgermiliz hat sogar ein Back bekommen, wo eine halbe menschliche Niere enthalten hat. Angeblich soll ein Journalist Anfang des 20. Jahrhunderts die Fälschung von Barne von diesen Briefen gestanden haben. Jetzt machen wir ein bisschen Musik aus dem Original-Soundtrack Jack the Ripper und kommen dann zurück zu den zugerechneten Opfern. Jawohl, wir sind auch Gino in der Sendung Fact Is. Wie ich vor der Pause gesehen habe, kommen wir jetzt noch zu den zugerechneten Opfern vom Jack the Ripper. Die Anzahl und die Namen der Ripper-Opfer sind stark umstritten. Am weitesten verbreitet ist die sogenannte Liste der anerkannten 5 oder die kanonischen 5. Sie enthalten folgende 5 Opfer. Einmal haben wir Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elisabeth Stride, Catherine Eddowes und Mary Jane Kelly. Die Liste basiert auf Ansichten von vielen Schriftstellern und muss mit Vorsicht behandelt werden. Der Ursprung dieser Liste findet sich in den privaten Notizen aus dem Jahr 1894 vom Sir Melville McNaghten, im Polizeipräsidenten von der Metropolitan Police Series Criminal Investigation Department. Die Notizen tauchen erst 1959 auf und spiegeln seine eigene Ansicht wieder, wo nicht notwendigerweise von den ermittelnden Beamten, zum Beispiel Inspektor Frederick Aberline, geteilt worden sind. Der McNaghten ist erst ein Jahr nach dem Morden der Ermittlungsgruppe beigetreten. Seine Ermittlungsberichte enthalten schwerwiegende Fehler über Tatsachen bezüglich möglicher Verdächtiger. Aus dem und anderen Gründen befürworten einige Quellen, einen oder mehrere Namen von der Liste der anerkannten 5 zu entfernen. Zu den anzweifelten Opfern gehören insbesondere Elisabeth Stride, die ausser der durchgeschnittenen Kehle keine weitere Verstümmelung aufgewiesen hat und nach einem Zeugenbericht in der Öffentlichkeit angegriffen worden sei. Weiterhin passt auch Mary Jane Kelly nicht ins täterbezogene Schema vom Ripper, da sie deutlich jünger war als die anderen Opfer, in einem Innenraum getötet worden ist und weit umfangreichere Verstümmelungen aufgewiesen hat als andere Opfer. Andere Ansichten bevorzugen eine Erweiterung der Liste um Martha Tabram und andere wahrscheinliche Ripper-Opfer. Mit Ausnahme von der Elisabeth Stride, die beim Angriff wahrscheinlich unterbrochen ist, erscheinen die Verstümmelungen pro Opfer fortlaufend schwerwiegender. So sind bei der Mary Ann Nichols und Elisabeth Stride Kinderorgane vermisst gekommen. Bei der Annie Chapman war es Gebärmutter gewesen, bei der Catherine Eddowes die halbe Gebärmutter und die linke Niera. Kommen wir noch zu möglichen Opfern, kurz namentlich erwähnen, tun wir das nur, und zwar wenn das Fairy Fae, also Märchenfee, ist nach Berichten ein Spitzname für ein unbekanntes Mordopfer, das am 26. Dezember 1887 gefunden wurde. Anne Millwood, Ada Wilson, Emma Elizabeth Smith, Martha Tabram, wie ich schon vorher erwähnt habe, und The Whitehall Mystery, also das Whitehall-Rätsel, steht aus Begriff für einen kopflosen Körper von einer Frau, die im Keller vom neuen Präsidium von der Londoner Polizei gefunden worden ist. Annie Farmer und Rose Millett sind weitere Namen, sowie auch Elisabeth Jackson, Alice McKenzie, Pynchon Street Torso, also Pynchonstrasse Torso, steht aus Begriff für am 10. September 1889 gefundenen Körper, der vom Zustand her im Körper aus dem Fall von der Whitehall Mystery geändert hat. Dann weiter Francis Coles und Carrie Brown. Dann kommen wir noch zum Galston Street Graffito. Nach einem Doppelereignis am frühen Morgen vom 30. September hat die Polizei das Gebiet in der Nähe vom Tatort in Bestreben von einer verdächtigen Zeugen oder Beweisen zu finden durchsucht. Gegen 3 am Morgen hat der Constable Alfred Long ein blutbeflecktes Stück Kleidung in der Nähe von einem Mietshaus in der Galston Street entdeckt. Das Kleidungsstück ist später aus Teil von einer Schürze von der Catherine Eddowes identifiziert worden. Über den Stell, an der, wo das Kleidungsstück gefunden worden ist, hat sich an dem Mauer als Graffito befunden mit weissen Kreide. Der Constable Long berichtet später, an der Wand hier gibt Nachricht gestanden: «The Jews are the men that will not be blamed for nothing.» Also, die Jews sind Menschen, die nicht grundlos beschuldigt werden. Das Wort «Jew» gibt es allerdings im Englischen nicht. Es hat Ähnlichkeit mit dem englischen Wort «Jew», im Deutschen «Jude». Andere Polizisten haben eine leicht abweichende Mitteilung wiedergegeben. «The Jews are not the men that will be blamed for nothing.» Also, die Jews sind nicht die Menschen, die grundlos beschuldigt werden. Der Polizeisuperintendent Thomas Arnold hat den Tatort besucht und hat das Graffito ebenfalls gesehen. Er hat befürchtet, dass das mit dem Tagesanbruch das geschäftliche Treiben wird anfangen und die Mitteilung jedermann wird sichtbar sein. Wodurch die damals allgemein vorherrschende antisemitische Stimmung von der Bevölkerung nur noch weiter verschärft würde. Seit dem Mord an der Mary Ann Nichols sind Gerüchte im Londoner Stadtteil East End im Umlauf, dass die Verbrechen die Taten von einem Jude mit dem Titel Leather Apron, also Lederschürze. Wir machen jetzt eine musikalische Pause und widmen uns nach dieser gerade direkt den möglichen Tatverdächtigen, zumindest einmal eingehender auf 5 immer eingehen, die 5 berühmtesten Tatverdächtigen, die eben verdächtigt worden sind, den Jack the Ripper verkörpert zu haben.
I can see you now, like a million suns of light, as they pierce the darkest night, when all hope is gone and lost. I know a thousand mirrors all reflecting the same beam. It seems so hard when you're left alone outside.
Sun's alive as it pierces the darkest night.
Ganz genau, wir sind noch bei Fact Is. Heute also das Thema Jack the Ripper. Wir widmen uns jetzt den Tatverdächtigen, vor allem eben diesen fünf Haupttatverdächtigen, weil es hat Areia mehr gegeben noch. Aber ich würde jetzt mal sagen, mit uns mal auf fünf beschränken, einmal zumindest mit näheren Informationen. Die Polizeiakten zum Fall sind lückenhaft, nahezu der komplette Bestand zu den zeitgenössischen Tatverdächtigen fehlt. Durch das polizeiinternes Memorandum, wo rund fünf Jahre nach der Mordserie verfasst worden ist, sind allerdings drei Verdächtige namentlich bekannt. Zudem durch einen erhaltenen Briefwechsel von einem Polizeibeamten mit einem Journalist an weiterer. Keiner von ihnen ist aber offiziell aufgrund von der East End Morden angeklagt worden. Ich sage mal schnell die Namen, da wäre mal der Montag John Dritt, der Michael Ostrock, der Francis J. Tumblety, der James Maybrick und der Joseph Barnett. Der Montag John Dritt war ein 31-jähriger Anwalt und Lehrer. Er hat aus homosexuell gegolten, womit er aus Tatverdächtigen weitgehend ausgeschlossen werden konnte. Im Dezember 1888 hat er Selbstmord begangen. Sein Leichnam ist in der Themse gefunden worden. Der Aaron Kosminski, ein polnischer Jude, der in der Whitechapel gewohnt hat, ist ein weiterer Verdächtiger. Der Kosminski war psychisch krank und später in einer psychiatrischen Anstalt eingewiesen worden. Der Michael Ostrock war ein russischer Arzt und früher ein Sträfling, der in London. Er hat sich in London betätigt als Dieb und Bauernfänger und ist unter einer Vielzahl von Pseudonymen auftreten gekommen. Es wird vermutet, dass er im Jahr 1888 55-jährig war. Er ist mehrere Mal wegen versuchtem Totschlag in einer psychiatrischen Klinik eingewiesen gekommen. Der Doktor, ja, für zum Schluss, Francis J. Tumblety, 56 Jahre alter US-Amerikaner, der sich aus Quacksalber verdingt hat. Während einem Aufenthalt in London ist er im November 1888 wegen obszöner Handlungen angeklagt und inhaftiert worden. Nachdem er eine hohe Kaution für seine Freilassung gezahlt hat, ist er noch im selben Monat aus England in die USA geflohen und ist dort untertaucht. Hier ist offenbar von der englischen Polizei aufgrund der Rippermorde gesucht worden. In einem Bericht vom 23. Februar 1894 hat der Melville McNaughton von der Londoner Polizei den Dritt, den Kosminski und den Ostrock als Verdächtige aufgelistet. Allerdings hat die ermittelnde Polizei bei keinem von ihnen ausreichende Beweise für die Täterschaft können erbringen. Für den McNaughton, von dem seine Berichte allerdings ein paar offensichtliche Fehler enthalten, ist der Dritt als Hauptverdächtig da gewesen. Die leitenden Polizeibeamten Robert Anderson und Donald Swenson sind sich offenbar sicher, dass Kosminski der Täter war. Anderson veröffentlicht im Jahr 1910 seine Memoiren unter dem Titel «The Lighter Side of My Official Life». Dort drin schreibt er, wenn ich sage, dass er, Jack the Ripper, ein polnischer Jude war, konstatiere ich lediglich eine unumstößlich abgesicherte Tatsache. Allerdings hätte Anderson erklärt, den Namen vom Täter nicht preisgeben wollen, weil sich dort daraus kein Vorteil für die Öffentlichkeit ergeben und die Tradition von sehr alten Dienststellen Schaden könnte davon tragen. Der Anderson hat weiter ausgeführt, dass der Betreffende ein manischer Triebtäter war, unmittelbarer Nähe zu den Tatorten gelebt hat. Allerdings von seinen Leuten, das heisst also von den Juden in Whitechapel, die von ihm seine Schuld gewusst haben, vor der Strafverfolgung beschützt sind. Erläuterungen und Belege zu der letzten Behauptung lieferte Anderson allerdings nicht. Auch bei den anderen vier geht es ähnlich zu und her. Da kommt jemand, der Behauptung aufstellt und ein paar weitere wiederum, die die Behauptungen zunichte machen, indem sie vermeintlich Beweise vorlegen. Natürlich gibt es auch weitere Theorien. Neben den offiziellen Verdächtigten seitens der Londoner Polizei sind auch durch Schriftsteller, Geschichtsforscher und Amateure eine Vielzahl von weiteren Personen verdächtigt gekommen. Unter den Verdächtigten waren prominente Personen, wie zum Beispiel der Sir William Gull, der Prinz Albert Victor, der Mathematiker und Dichter Lewis Carroll, wo ja auch Alice im Wunderland geschrieben hat, und andere zeitgenössische Prominente. Auch gibt es ein paar Verschwörungstheorien. Am populärsten ist die, wo die fesselnde Saga um ein heimliches Kind vom Enkel von der Königin Victoria und um Freimaurer tut weben. Der präsumtive Thronfolger Prinz Albert Victor, ältester Sohn vom späteren König Eduard im 7. und Herzog von Clarence, ist tatsächlich eine längere Zeit von Scotland Yard aus Täter verdächtigt gekommen, unter anderem, weil er als regelmässiger Bordellbesucher bekannt war. Im Jahr 2012 hat der Ripperforscher John Morris um die Theorie aufgenommen, dass der Mörder eine Frau war. Mary Elizabeth Lizzie Ann Williams soll die Morde aus Wut über ihre eigene Unfruchtbarkeit begangen haben. Aus Beleg für das führt Morris auf, dass Kies von den Opfern sexuell missbraucht ist und in den Blutlachen von Catherine Eddowes drei Knöpfe von einem Damenstiefel gefunden sind. Weiterhin heisst es in einem Zeitungsbericht, dass die persönlichen Habseligkeiten vom zweiten Opfer Annie Chapman auf typisch feminine Art und Weise zu den Füßen der Leiche abgelegt sind. Der wichtigste Hinweis sei allerdings der, dass Mary Jane Kelly von der Lizzys Ehemann als Kind soll erwartet haben. Mit ihres Tod im November 1888 hat auch die Mordserie geendet. Die Lizzie hat kurz darauf einen Nervenzusammenbruch erlitten. Bis zu ihres Tod im Jahr 1912 ist sie jedoch nie von der Polizei verhört gekommen. Wir machen jetzt ein bisschen Musik, dann erzählen wir noch ein bisschen etwas zu den Briefen, zu den angeblichen Briefen von Jack the Ripper.
Higher and higher. Wanna see the day while you're waiting.
Da sind wir noch wieder zurück beim Thema von Fact Is im Jack the Ripper. Wie ich vorhin angekündigt habe, tun wir uns noch ein bisschen näher befassen mit den Briefen, den vermeintlichen Briefen vom Jack the Ripper. Während dem Verlauf von den Ripper-Morden hat die Polizei ging um mich Briefe bekommen, auch Zeitungen. Tausende Briefe sind es im Zusammenhang mit diesem Fall. Ein paar stammen von Personen, die in guter Absicht Ratschläge zur Ergreifung von Mördern geben. Der grösste aber ist aus nutzlos erachtet gekommen. Wahrscheinlich interessanter sind hunderte von Bekennerbriefen, in denen behauptet wird, sie sei der Mörder selber, also der Jack the Ripper. Der weitgehend grösste Teil von diesen Briefen ist aus Scherz betrachtet gekommen. Viele Experten meinen, dass keiner von ihnen vom Ripper persönlich verfasst gekommen ist. Mit Hilfe von einer neuen Methode zur Bestimmung von DNS-Proben ist einem australischen Wissenschaftler der Nachweis gelungen, dass die meisten Briefe Fälschungen gewesen sind. Ein paar von den durch die damalige oder heutige Polizei aus womöglich echt betrachteten Briefen sind die folgenden drei bekannten. Der Brief Dear Boss, also Deutsch Lieber oder sehr geehrter Chef oder Meister, ist auf den 25. September 1888 datiert. Er ist am 27. September 1888 abgestempelt und ist am gleichen Tag bei der Central News Agency eingegangen. Am 29. September 1988 ist er an Scotland Yard weitergeleitet gekommen. Im Brief hat der Absender versprochen, dass er der Dame die Ohren abschneiden wird. Anfangs ist das aus Scherz betrachtet gekommen. Doch, wo Catherine Eddowes am 30. September 1888 mit einem teilweise abgeschnittenen Ohr gefunden gekommen ist, hat der Brief mehr Aufmerksamkeit erreicht. Die Polizei hat den Brief am 1. Oktober 1988 veröffentlicht in der Hoffnung, dass jemand die Handschrift könnte erkennen. Die Bemühungen sind erfolglos geblieben. Der Name Jack the Ripper ist in diesem Brief erstmals benutzt und hat nach der Veröffentlichung seinen weltweiten Bekanntheitsgrad erreicht. Die meisten von den nachfolgenden Briefen haben den Stil vom veröffentlichten Brief nachgeahmt. Nach dem Morden haben Polizeibeamte behauptet, der Brief sei ein Scherz von einem lokalen Journalisten gewesen. Zum zweiten Brief, oder eben die Postkarte Saucy Jack, Deutsch frecher oder unverschämter Bub, ist am 1. Oktober 1988 abgestempelt und ist am gleichen Tag bei der Central News Agency eingegangen. Sie ist handgeschrieben und hat Ähnlichkeiten mit dem Dear Boss Brief. In der Postkarte wird mit dem Satz Double Event This Time oder doppeltes Ereignis das Mal erwähnt, dass zwei Opfer, also Elisabeth Stride und Catherine Eddowes, in kurzer Zeit nacheinander getötet gekommen sind. Es ist behauptet worden, dass die Karte vor der Veröffentlichung der Morde abgeschickt worden ist. Dabei ist man davon ausgegangen, dass es unwahrscheinlich war, dass jemand bereits das entsprechende Wissen bezüglich der neuen Verbrechen hätte haben können. Letztendlich ist die Postkarte aber mehr als 24 Stunden nach den Taten veröffentlicht worden. Es ist daher viel Zeit vergangen, in denen die Journalisten und Bewohner des Gebiets viele Details bekannt worden sind. Polizeibeamte behaupten später, sie hätte einen bestimmten Journalisten als Absender von dieser Postkarte und vom früheren Tierbossbrief identifiziert, aber sein Name ist nie veröffentlicht gekommen. Und schließlich noch der dritte Brief, der Brief from Hell, also aus der Hölle, ist auch aus dem Lask-Brief bekannt. Er ist am 15. Oktober 88 abgestempelt und ist beim George Lask bei Whitechapel Willigans Committee, also im Wachsamkeitsausschuss, am 16. Oktober 88 eingetroffen. Der Lask hat eine kleine Schachtel geöffnet und eine halbe menschliche Niere drin entdeckt. Später ist gesehen worden, sie sei in Ethylalkohol konserviert gewesen. Bei Catherine Eddowes ist durch den Mörder eine Niere entfernt gekommen und ein Mediziner hat ermittelt, dass die zugesamte Niere derer von der Catherine Eddowes entfernt sehr ähnlich sei. Die Aussage ist nicht beweiskräftig. Der Absender behauptet, die fehlende Hälfte von der Niere braten zu haben und gegessen zu haben. Bezüglich von dieser Niere gibt es ein paar Meinungsverschiedenheiten. Ein paar Quellen nehmen an, dass die Niere zu der Catherine Eddowes gehört. Andere behaupten, dass der Brief mit der Niere lediglich ein makaberer Scherz war. Ein paar Quellen führen einen weiteren Brief auf, der auf den 17. September 88 datiert war und aus erster Nachricht den Namen Jack the Ripper genutzt hat. Experten glauben, dass es sich bei diesem Brief um eine moderne Fälschung handelt, die im 20. Jahrhundert, lang nach dem Morden, in den Unterlagen von der Polizei eingefügt worden sind. Aus Gründen für die Fälschung ist angeführt worden, dass der Brief weder ein offizieller Stempel von der Polizei mit einem Eingangsdatum noch die Initialen vom Ermittler getragen hat. Noch etwas zu den Ermittlungen zu dieser Zeit. Also in der Zeit der Morde vom Ripper sind die Ermittlungstechniken und Erkenntnisse im Vergleich zu den heutigen Möglichkeiten auf einem erheblich geringeren Stand gewesen. Viele forensische Techniken sind zu dieser Zeit unbekannt oder standen nicht zur Verfügung. Das Konzept und die Beweggründe von Serienmördern ist nur wenig ergründet und bekannt gewesen. Die Polizei ist dann zumal von sexuellen Beweggründen von Mördern ausgegangen und ist zudem mit dieser Art von Verbrechen nicht vertraut gewesen. Die Rolle der Medien ist auch etwas, das extrem wichtig war zu dieser Zeit. Also, Trippermorde bezeichnen einen entscheidenden Wendepunkt im modernen britischen Leben. Der Jack the Ripper war zwar nicht der erste Serienmörder, allerdings der erste, um dem seine Tötungen die Medien an weltweiten Medienrummel entfacht haben. Das kennen wir aus der heutigen Zeit. Also muss man fast sagen, dank oder gerade wegen Jack the Ripper hat man heute so eine extreme Berichterstattung um Mordfälle, wo ja nicht ging nur schön ist, auch selten oder gar nie zu Ermittlungserfolgen tut beitragen. Es hat sehr viele Verfilmungen gegeben, natürlich auch von Jack the Ripper. Es gibt auch wahnsinnig viel Musik von Jack the Ripper, also sei das Songs von irgendwelchen Bands oder natürlich Soundtracks zu den Jack the Ripper Filmen. Es gibt Hörspiele und Fernsehsendungen selbstverständlich auch. Etwas weiteres interessant ist auch die Sendung, die im ZDF gezeigt worden ist in diesem Jahr und im letzten Jahr auch Jack the Ripper, ein deutscher Serienkiller, der eine neue These aufgreift. Seit über 120 Jahren spukt ja der Jack the Ripper in den Köpfen der Menschen und war Inhalt eben von vielen Filmen und Romanen. Ein paar Verbrecher haben aber mit ihres gesetzlosen Treiben zu Weltbekanntheit gebracht. Zum Beispiel eben auch der Charles Manson, der Al Capone oder der Billy the Kid. Bei den meisten von ihnen ist die Identität zweifelsfrei geklärt, aber eben nicht beim Jack the Ripper. Also macht die Faszination auch hier weitere Wege, dass sogar jemand herausgefunden hat, oder zumindest glaubt herausgefunden zu haben, dass der Jack the Ripper ein Deutscher war. Das sieht man in der britischen Dokumentation. Jack the Ripper, eben ein deutscher Serienkiller, auf der Spur von diesem Frauenmörder mit Expertengesprächen, Reisen zu den Originalshowplätzen, gespielte Szenen und historische Aufnahmen. Pensionierte Kriminalbeamte Trevor Marriott kehrt dabei zuerst an den Tatort vom Herbst 1888 zurück. Der Londoner Stadtteil Whitechapel im Osten von der Stadt. Dort herrscht Ende 19. Jahrhunderts eben Laster, Armut und Verzweiflung. In den dunklen, schmutzigen Gassen von der Londoner East End ist, wie ich anfangs gesehen habe, vom August bis im November die Mordserie passiert. 5 Prostituierte sind umgebracht worden und verstümmelt gekommen. Es ist klar also, dass hier ein Gestörter am Werk war, ein Mann, der einen sexuellen Trieb ausgelebt hat, auch direkt sexuell aktiv zu sein, sondern indem er getötet hat und die Leiche barbarisch zugerichtet hat. Das sieht der österreichische Profiler Thomas Müller. Einer, der nicht einfach so würde aufhören zu töten, sondern ging, muss weitermachen. Das ist seine Begründung. Doch die Mordserie in London hat ja geendet, wie wir vorhin gehört haben, 3 Jahre später. Passiert allerdings ein ähnlicher Mord, allerdings diesmal in New York, weitere 3 Jahre danach, am 31.08.1894. Und damit, auf den Tag genau 6 Jahre nach dem ersten Londoner Mord, wird in der US-Metropole schon eine Frau erstochen. Diesmal wird der Täter auf frischer Tat ertappt. Es ist der Deutsche Karl Feigenbaum. Für den Marriott steht fest, das ist der Jack the Ripper. Der Feigenbaum hat seinem Anwalt berichtet, er leide unter Zwangsvorstellungen, er hege als krankhaftes Verlangen, Frauen zu töten. Das passt also ins Profil vom Schlitzer. Er arbeitet zudem nicht nur als Gärtner in New York, sondern ist zuvor mit der Handelsmarine zur See gefahren und eben zum Zeitpunkt der Morde auch in London gewesen. Das stützt also die ganze Theorie von Marriott, dass der deutsche Karl Feigenbaum der Jack the Ripper muss gewesen sein. Aber auch hier wissen wir das nach wie vor nicht hundertprozentig, zumal seit um Feigenbaums Festnahme, wo 1896 hingerichtet gekommen ist, kein ähnlicher Mord mehr passiert ist, ist der Marriott dennoch davon überzeugt, den Täter gefunden zu haben. Und das wäre schon mal mit Fact Is, mit der heutigen Ausgabe. Am Mikrofon für euch, wie ging, der David Ebischer. Hinter Fragen, Ergänzungen zu unseren Sendungen oder konkret jetzt für die Sendung hier, dann meldet noch, wie ging, einfach auf info@swiss-radio.ch. info@swiss-radio.ch. Mit uns die sehr gerne umgehend und schnellstmöglich natürlich beantworten, wie ihr das von uns auch gewöhnt seid. Ich danke schon hier an der Stelle für die regelmässigen und vielen freundlichen Kommentare von eurer Seite her. Euer Feedbacks stellen uns selbstverständlich ging um mich auf. Euer Recherchen, euer Vorschläge für weitere Sendungen sind sehr willkommen. Und ich hoffe, dass auch die heutige Sendung ein weiteres Mal dazu beiträgt, dass ihr noch jetzt bei euch daheim oder am Arbeitsplatz weiterhin über das Thema unterhalten, weiter philosophieren darüber, eigene Theorien entwickeln. Denn das ist der Grund, wieso dass wir die Sendung machen. Wir wollen ein bisschen aufwirbeln, wir wollen ein bisschen ermuntern zu Diskussionen, die doch einiges an Spannung garantieren. Vielen herzlichen Dank nochmal für euer Dabeisein. Es hat mich gefreut, seid ihr da. Und freue mich bereits schon auf die nächste Ausgabe von Fact Is und mich mit euch zusammen hier auf diesem Sender. Sendetermine findet ihr selbstverständlich wie ging auf unserer Homepage. Fact Is, Hintergrundinfos mit Durchblick. Das wär's sie. Herzlichen Dank. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und habt Sorge.
On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows the baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, the kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. We'll be right back.
up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Wonderful life.